Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Herzlich willkommen zu den Tennisproleten und herzlich willkommen zur großen, vielleicht auch kleinen diesmal, wir werden sehen, Vorschau auf Wimbledon. Im Hintergrund zwitschern die Vögel. Es ist alles angerichtet für ein hoffentlich sonnendurchflutetes Turnier. Wir haben nicht nur Henrike an Bord. Hallo Henrike.
Hi.
Sondern Gott ist persönlich wieder zu uns herabgestiegen aus seinem Tennis-Olymp. Hallo Schwelli von den Sandplatzgöttern.
Einen wunderschönen guten Morgen. Oder muss ich das neutral halten?
Nein, das ist, dass wir Samstagmorgen aufnehmen? Okay. Das ist in Ordnung. Ihr sollt alle wissen, dass wir die Tennisproleten und all diese Folgen in unserer hart erarbeiteten Freizeit machen und keine Mühen scheuen, für euch am frühen Samstagmorgen aufzunehmen, damit ihr pünktlich jetzt zum Start von Wimbledon, Montag geht's los, unsere Einschätzungen mit auf den Weg bekommt, unsere Gedanken zur 2025er Ausgabe von Wimbledon. Und ich habe mir gedacht, gehen wir gleich in medias res und ich fange mal recht provokant an, Henrike und Schwelli. Wenn ich mir die Draws so angeguckt habe, dann habe ich gedacht, ach, Gott sei Dank, wir können mal ganz entspannt in dieses Turnier starten. Ich möchte nicht sagen, dass die erste Runde langweilig ist, aber die richtigen Kracher sind noch nicht so mit dabei und deswegen können wir mal ganz entspannt in dieses Turnier starten, denn wir sind ja alle noch gebeutelt von einem der, so sagt man ja, besten Finals ever, Alcaraz gegen Sinner, und insofern können wir ganz langsam zusteuern auf den nächsten Höhepunkt in 2 Wochen. Seht ihr das genauso? Vielleicht fangen wir mit unserem Gast an, Schwelli.
Ja, sehe ich genauso. Also ich bin ja geradezu erleichtert, dass du das ähnlich siehst, weil mir ging es genauso. Ich bin durchs Draw gestolpert und muss genau wie du sagen, ich finde es wirklich nicht uninteressant, weil da laufen einige Leute, da werden wir sicherlich gleich drüber reden, aufeinander zu, und das finde ich sehr interessant, aber in der ersten Runde ist jetzt mit wenigen Ausnahmen tatsächlich nicht so viel, wo ich sage, boah, das ist jetzt so der Riesenkracher. Ich meine, durch Setzungen und so weiter und 32 Klar. Gesetzte ist das ja sowieso nicht mehr so, wie es früher mal war, als es nur 16 gesetzte Spielerinnen und Spieler gab. Aber da ist wenig so an Klassikern in Runde 1, finde ich, die ja dann doch trotzdem mal zustande kommen. Aber uninteressant finde ich die Verteilung so mal gar nicht.
Mhm. Henrike, siehst du das ähnlich? Weil als die Auslosung erfolgte, hast du mir über WhatsApp irgendwie was geschrieben. Na, da hat Wimbledon ja schon mal was Ordentliches bei den Damen rausgelegt. Ich habe darauf nicht erwidert, nicht weil ich dem sofort widersprochen hätte, sondern weil ich es noch nicht gesehen hatte. Aber jetzt bin ich natürlich gespannt. Reißt du dich in meine und Schwellis Meinung ein, mal so generell, wenn du über die Draws drüber fliegst? Oder sagst du, ihr habt sowohl nicht alle, ihr habt alle keine Ahnung?
Nee, sowas würde ich niemals behaupten, weil ich habe ja auch keine Ahnung. Und insofern würde ich mir das niemals anmaßen. Also grundsätzlich gehe ich bei euch auch mit. Ich fand es auch gerade für eine erste Runde extrem ausgeglichen oder auch teilweise schwierig zu entscheiden. Also auch wenn man mal aufs Tippspiel denkt. Ne? Das ist jetzt nicht alles ja, festgelegt in dem Sinne, aber es ist auch nichts oder weniger dabei, was einen so richtig hinterm Sofa hervorholt. Aber ich finde es bei den Herren extremer als bei den Damen. Also ich finde, bei den Damen haben wir schon so ein paar erste Runden auch dabei, wo man sagen kann, ja, könnte man mal hingucken. Ob das dann was wird, muss man immer schauen. Das ist ja auch auf Papier ist geduldig. Das liest sich ja auf Papier oft auch besser. Aber da hat Schwelli schon nicht Unrecht, wie das dann am Ende idealerweise zuläuft, da wird es dann spannender.
Das war auch genau mein Gedanke. Da kommen wir dann später sicherlich noch mal drauf zurück, denn das könnte im positivsten Sinne hochexplosiv werden. Aber insofern lass uns mal bei den Damen anfangen, Henrike. Du hast es erwähnt und ich dachte, dass ich so mein vor Ort erworbenes Wissen von den French Open da gleich einbringen könnte. Manchmal ist es ja dann doch ein Riesenunterschied, wenn man so live vor Ort nochmal die ein oder andere Spielerin gesehen hat, wo man dann im nächsten Turnier sagt, ach guck mal, in Paris hat die dich ja doch überzeugt und da kannst du das jetzt gleich mal anbringen. Das ist mir etwas schwer gefallen, aber Henrike, sei unsere Starterin in diesem Umfeld, wenn du so aufs Damendraw guckst, so die erste Runde. Wie wäre so deine Einschätzung? Wo lohnt sich's mal hinzugucken? Und hat eine der topgesetzten Spielerinnen vielleicht böse oder zumindest schwierig erwischt? Was siehst du so?
Ja, also ich denke rein von wahrscheinlich vom Namen her ist vermute ich mal die Partie Badosa gegen Bulter, die wahrscheinlich am meisten zumindest bei den Leuten klingeln dürfte. Jetzt ist natürlich ja, Katie Bulter als Britin natürlich wird entsprechend auch vor Ort unterstützt werden und Rasen ist auch mit ihr bester Belag. Badosa ist jetzt auf Rasen auch nicht die schlechteste, aber sie musste in Berlin aufgeben, also muss man mal schauen. Das ist insofern, ich sage jetzt mal rein, wie gesagt, von der vom Namen her interessant. Ich finde auch super interessant McCartney Kessler gegen Marketa Vondroušová, weil da spielt die Siegerin von Nottingham gegen die Siegerin von Berlin und Vondroušová
Guter
hat
Punkt.
Wimbledon 23 gewonnen. Also ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen, aber die beiden hatten jetzt auch mehr Zeit, sich zwischen ihren Turnieren und Wimbledon nochmal so, ich sag mal, nochmal wieder runterzukommen und so ein bisschen Pause zu machen, weil zum Beispiel es gibt auch noch die Partie Barbora Krejčíková gegen Alexandra Ejala. Krejčíková ist die Titelverteidigerin und Ejala steht jetzt im Finale in Eastbourne. Und da muss man aber natürlich mal schauen, schafft es die junge Philippinin, sich dann von diesem emotionalen Hoch und auch dieser Anstrengung, die so ein Turnier einem abverlangt, dann vor Wimbledon dann nochmal wieder runterzukommen. Super interessant ist sicherlich auch vielleicht Maya Joint gegen Lyudmila Samsonova. Samsonova ist eine gute Rasenspielerin, hat das Halbfinale von Berlin erreicht. Maya Joint kommt aus Australien und ist momentan so ein bisschen im aufsteigenden Ast. Aber vielleicht so emotional die schönste Partie wird wahrscheinlich sein Emma Navarro gegen Petra Kvitova, weil Petra Kvitova ja ihren nach den US Open oder mit den US Open ihren Abschied von der Tour bekannt gegeben hat und als zweimalige Wimbledon-Siegerin 11 und 14 ist es natürlich toll, dass sie dann so eine erste Runde kriegt, weil dann stehen die Chancen natürlich nicht schlecht, dass das auch auf dem Center Court angesetzt wird und sie dann entsprechend eine schöne Partie bekommt. Ob sie gegen Navarro eine Chance hat, theoretisch schon. Ich meine, Navarro ist ins Viertelfinale von Queens und Bad Homburg gekommen und das Halbfinale von Berlin, wenn ich das richtig so noch im Kopf habe. Und ganz gut drauf gerade. Ich glaube, für Kvitova wird das schwer, aber ich finde es einfach schön, dass sie dann auch so eine Partie hat, die man auch wirklich guten Gewissens auf so einem großen Platz sehen würde. Und was mich persönlich ein bisschen interessiert, ist einfach Arina Sabalenka gegen Carson Bronstein. Und nicht unbedingt, weil ich jetzt Bronstein so viel ausrechne, aber Bronstein habe ich aus irgendeinem Grund in der Qualifikation verfolgt. Ich bin irgendwie häufig auf ihren Matches gelandet. Und die ist eine Kampfsau, muss man sagen. Also, das war mir schon sehr sympathisch. Die hat Loïs Boisson rausgehauen, die ja bei den French Open so einen tollen Lauf hatte. Bianca Andreescu und gut, Raluca Serban. Aber jeweils in drei. Und die ist halt wirklich jemand, die kämpft und sich da auch reinfightet und reinhängt. Und ob sie da jetzt bei Sabalenka schon mithalten kann, das ist, glaube ich, auch noch mal eine andere Art von Gegnerin. Aber es würde mich einfach mal interessieren. Die ist zumindest eine, wo ich mal sagen würde, dass sie wahrscheinlich sich da nicht fürchtet vor der Situation. Und das würde mich einfach mal interessieren,
Wow.
wie das wird.
Also, Shirley, man kann jetzt nicht behaupten, dass wir hier nicht alle Kompetenz in diese Sendung reingeladen hätten, denn Henrike ist top vorbereitet. Ich bin beeindruckt. Ich weiß nicht, wie es dir
Ja,
geht. Ja?
ich würde auch sagen, wenn meine Internetverbindung jetzt irgendwie ausfallen würde, würde die Kompetenz, was dieses Damenfeld angeht, wirklich nicht signifikant abfallen. Nach diesem Vortrag.
Das ist
Na,
Wahnsinn.
absolut würde die
Und du
Köstlichkeit würde
strafst,
fehlen.
ja, aber du strafst uns natürlich lügen, so nach dem Motto, die erste Runde wird nicht interessant, was ich so auch gar nicht gesagt habe. Aber Schwelli, Enrique hat uns ein, zwei Stichpunkte mitgegeben, wo man vielleicht auch nochmal reingeht. Denn Wimbledon bei den Damen hat ja die letzten Jahre doch mit einer unglaublichen, ja, soll ich jetzt sagen, Diversität, Varianz, wie auch immer, bei den Siegerinnen aufgewartet. Die letzte, die überhaupt in der Lage war, ihren Titel zu verteidigen, war Serena Williams von 2016. Da hat sie ihren 15er-Titel verteidigt. Aber insofern haben wir jetzt in Folge acht verschiedene Wimbledon-Siegerinnen gehabt. Mit Serena, dann Muguruza, dann Angie Kerber, Simona Halep, Barty, Rybakina, Wondruschowa gerade eben erwähnt und eben im letzten Jahr Barbora Krejcikova. Insofern, Schwelli, zu dem, was Henrike gesagt hat, was sind deine Gedanken dazu und welche Favoritinnen, wenn es die überhaupt gibt, siehst du straucheln in der ersten Runde?
Puh, ja, also ich finde Wimbledon extrem schwer zu tippen und da Favoritinnen auszumachen, beziehungsweise es ist ein bisschen verschoben im Vergleich zu Hartplatz- und Sandplatzturnieren, weil da die eine oder andere, die du gerade genannt hast, eben noch dazukommen, die ich auf Sand oder Hartplatz nicht unbedingt so als Favoritin sehen würde oder in den letzten Jahren gesehen haben, weil da die Rollen klarer verteilt waren. Henrike hat gerade schon unheimlich viel gesagt und es war alles richtig. Das einzige Match, was mir noch darüber hinaus so ein bisschen ins Auge sticht in der ersten Runde, ist Zheng gegen Sinyakova. Einfach deswegen, weil ich gesehen habe, dass Sinyakova noch nie gegen Zheng verloren hat. Die haben dreimal gespielt. Zheng hat ein Spiel durch Aufgabe gewonnen, aber die beiden anderen Spiele hat Sinyakova, ich glaube, auch recht deutlich gewonnen. Das finde ich eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe in der ersten Runde.
Interessanter
Ja.
Punkt, ja. Und ich muss sie dann natürlich erwähnen, weil sie im Draw genau oben drüber steht. Dann immer noch mal die ewige Frage: Naomi Osaka strahlt natürlich als Name, ja, im Rahmen der nicht gesetzten Spielerinnen. Aber die letzten, ja, Wochen und Monate waren dann im Hinblick auf wahrscheinlich auch ihre eigenen Ansprüche vielleicht doch etwas ernüchternd. Ist das jetzt? Wie seht ihr das? Oder sagt Tobi, halt doch endlich den Mund, Naomi Osaka ist Geschichte und jedes Mal kommst du mit ihr nochmal um die Ecke.
Ja, also wenn ich anfangen soll, ich werde aus ihr auch nicht so ganz schlau. Ich habe sie jetzt auch ein bisschen beobachtet in der Rasensaison und es ist nicht, dass sie irgendwie schlecht spielt oder so. Ich meine, sie macht deutlich mehr unerzwungene Fehler als früher, zumindest so von meinem Gefühl her. Ich sitze natürlich nicht bei Osaka-Matches daneben und zähle die alle oder führe da Buch drüber, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie so ein bisschen, eher so ein bisschen unstet da geworden ist. Und für mich wirkt sie auf dem Platz immer so ein bisschen unglücklich oder unzufrieden und nicht so ganz bei sich. Also es wirkt für mich immer so ein bisschen gequält. Und auch danach, sobald sie verliert, dann kriegst du erstmal so ein Patrick Muratoglu Post aller irgendwie
Judith Great.
ja, so positives zu wieder irgendwie so, Entschuldigung, wenn ich das so sage, hier so motivational, was auch immer, irgendwie so Kalendersprüche. Und ey, wenn man klingt gemein, also es ist einfach nicht meine Welt. Ich muss zugeben, das muss ich einschränkend zusagen. Ich bin da nicht ganz so bei, und wenn das Leuten was gibt, ist das super, ne? Aber ich habe immer so das Gefühl, oder für mich spiegelt das immer so, dass die selber noch nach dem Problem suchen oder nach der Lösung, wie man irgendwie wieder zu diesem, ja, vielleicht auch emotionalen Zustand oder von diesem Gleichgewicht aus spielerischem Können, was sie ja nach wie vor hat. Die hat ja nicht verlernt, Tennis zu spielen, und diesem, weiß ich nicht, Dasein. Also immer, wenn ich sie sehe, wirkt sie so ein bisschen verloren auf dem Platz, so als hätte sie nicht so ganz so einen richtigen Plan, was sie da tut. Und ganz ernsthaft, das ist jetzt nur ein Gefühl, ne? Ich kann das nicht irgendwie festmachen und sagen, ja, jedes Mal, wenn sie so aufschlägt, dann macht sie das, und das ist total idiotisch. Das meine ich nicht, sondern es ist eher so ein, ich weiß es nicht. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, denke ich, frage ich mich, ob sie da wirklich stehen will auf diesem Platz. Aber
Also
das
nicht eine
ist jetzt
schöne, aber eine
über.
gute Frage. Also gut formuliert, schön formulierte, gute Frage. Absolut.
Ich würde
Schwelli,
das
will
noch
sie da
ausweiten.
stehen? Ja.
Ich würde das noch ausweiten. Also ich habe diesen Eindruck nicht nur auf dem Platz, ich habe diesen Eindruck auch neben dem Platz, wenn sie Pressekonferenzen gibt, nach Niederlagen, die ich so ein bisschen strange finde, wo sie sich dann bei ihrem Team dafür entschuldigt, wie schlecht sie gespielt hat und sowas in der Art. Und ja, also ich kann das nur bestätigen, sie macht einen etwas unglücklichen und unausgeglichenen Eindruck. Und ja, ich glaube auch, dass da so eine gewisse Ratlosigkeit da ist, wie man wieder zu alter Stärke zurückfindet. Also ich hab das Gefühl, dass das bei ihr sehr viel Kopfsache ist, dass das bei ihr immer, wenn sie gut gespielt hat, sehr viel damit zu tun hatte, ja, so im Flow zu sein, und dass das auch schwierig ist, da wieder reinzukommen, weil sie hat ja nun mal diesen risikoreichen, wie soll ich sagen, Maschinengewehr-Style, wo sie von der Grundlinie schießt und nah an der Linie steht und so. Und ja, das steht und fällt damit, wie hoch die Fehlerquote dabei ist oder wie niedrig man die halten kann. Und das gelingt ihr im Moment tatsächlich weniger gut als vorher. So, und irgendwie ein Plan B oder eine Variation dazu hat sie ja letztendlich auch nicht in ihrem Spiel. Sie hat das extrem gut gespielt, aber was anderes kann sie ja auch nicht. Ist vielleicht so ein bisschen so wie bei Azarenka auch, wo es genauso war.
Ja, da bin ich bei dir, und es fehlt, finde ich, jetzt so nach einer, inzwischen kann man ja doch sagen, relevanten Zeit, die sie jetzt wieder auf der Tour verbracht hat, fehlt im Moment mir auch eben beim Zuschauen so ein bisschen die Überzeugung, dass sie diesen Schritt, diesen entscheidenden Schritt nochmal oder wieder wird gehen können, um wieder voll präsent. Vielleicht, ja, vielleicht ist es auch eine Frage der Präsenz, ja, das auszustrahlen, dass sie im Fokus auf dieses Match hat und auf ihre, ja, Bestimmung, dieses Match jetzt zu gewinnen. Das ist ein bisschen arg sogar abhanden gekommen. Und leider muss ich sagen, auch als ja, Verehrer ihres Spiels bin ich da skeptisch, ob das nochmal wird. Das noch mal reichen wird.
Ich finde es übrigens interessant, dass Henrique Patrick Mouratoglou da reingebracht hat, weil ich eigentlich finde, dass Patrick Mouratoglou bei Serena Williams genau das geschafft hat. Also der hat noch mal ihr neue Sachen beigebracht oder taktisch andere Sachen beigebracht. Ein bisschen Gas rausnehmen, ein bisschen höher übers Netz mal spielen, wenn es nicht so super läuft und das Timing nicht so da ist. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass ihm das zumindest bisher offenbar bei Naomi Osaka nicht gelingt.
Ja, ich will das auch gar nicht bewerten. Also ich habe jetzt Muratoglu nicht reingebracht, um ihn zu kritisieren oder zu sagen, er tut da nichts oder so, sondern ich finde es immer nur so einen interessanten Mechanismus. Sie verliert und dann ist da sofort so eine mehr emotionale öffentliche Antwort drauf. Und ich weiß nicht, ob sie das braucht. Also ich glaube schon, dass Muratoglu, ich meine, der kommuniziert viel, macht auch viel so Lerntipps und all solche Dinge. Und das ist auch alles schön und gut. Und die Kombination, die muss ja auch passen, ne? Du musst ja mit deinem Trainer, mit dem du da irgendwie so viel reist, ja irgendwie auch klarkommen. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das halt alles so ein bisschen auch bei ihm so ein Schwimmen ist. Und mir tut Naomi Osaka als Person einfach leid, weil wenn ich sie sehe, wirkt sie nicht glücklich. Und dann frage ich mich, warum sie sich so quält. Also ich meine, das muss am Ende jeder Mensch für sich selber entscheiden und auch jeder Profisportler entscheiden. Ja, wie lange halte ich das aus? Wie lange mache ich das mit? Aber ich habe bei ihr echt das Gefühl, dass sie gar nicht so richtig glücklich damit ist. Und das tut mir für sie einfach leid, weil du siehst das und das wünsche ich ja niemandem. Soll ja niemand da stehen und irgendwie auf dem Platz sich rumquälen für mein Entertainment. Also, das muss ja nicht sein.
Ja. Ja, gute im Sinne von irgendwo wahre Bestandsaufnahme der Situation. Vielleicht, ja, vielleicht straft sie uns Lügen, vielleicht findet sie einen Fokus und wartet in Wimbledon mit was Großem auf. Vielleicht dann, vielleicht eher auch, wenn man es realistisch einschätzt, bei den US Open, wo sie immer gut ausgesehen hat. Früher, wir werden es mal schauen, uns anschauen. Kein ganz so schönes Thema. Ein mit deutlicher, finde ich, positivem Karma besetztes Thema ist vielleicht diesmal am Start von Wimbledon die Situation der deutschen Frauen. Auch wenn wir nicht gesegnet sind mit jetzt 6, 7, 8 Starterinnen, es sind immerhin 4 derer im Feld. Mit Ella Seidel, dann haben wir die Laura Siegemund, natürlich Eva Lys und Tatjana Maria. Und zwei davon haben doch, finde ich, gerade so in den letzten Wochen auf ja, unterschiedliche Art und Weise sehr, sehr positiv das deutsche Damen-Tennis in ein Licht gesetzt. Hat jeder mitgekriegt, was Tatjana Maria da geleistet hat mit dem 500er-Titel in Queens? Und Eva Lys verzeiht es mir, aber auf ein bisschen eine andere Art und Weise. Aber Henrike, du sprachst es neulich an. Die Vermarktung rund um Eva Lys ist natürlich auch eine mit vielen Werbespots, die jetzt auch ganz stark in den letzten Wochen auf Rasentennis inszeniert waren. Das ist jetzt ein bisschen Gossip drumherum, verzeiht es mir, aber ich finde, es trägt trotzdem dazu bei, die unglaublich für eine gewisse Popularität bei ihr gesorgt haben, verbunden mit einem, ja, mit einer sehr, sehr positiven Ausstrahlung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Schwelli, aber das erste Mal seit langer Zeit gehe ich so ein bisschen so mit einer Vorfreude, ja, was die deutschen Damen angeht in Grand Slam rein. Nicht mit übertriebenen Hoffnungen, aber so ein bisschen was mit, Mensch, vielleicht könnte da wieder was gehen. Wie siehst du das?
Soll ich jetzt den Bedenkenträger machen und anfangen,
Bitte, wie du magst.
dass Lys ja zumindest leicht verletzt war, wenn ich das richtig mitbekommen habe? Ja, Tatjana Maria natürlich, die hat ja nun auch schon in Wimbledon richtig, richtig, richtig gut gespielt und sowieso in Queens dieses Jahr auch super gespielt, alles klasse. Bei ihr ist es halt auch so, ich finde, da ist der Unterschied zwischen dem, wenn sie gut spielt und jedem auf Rasen Probleme machen kann und wenn es nicht ganz so gut läuft bei ihr, unheimlich groß. Sie hat dann auch keinen Spiel B, sondern sie hat halt nur dieses eine Spiel, mit dem sie wirklich jede Gegnerin nerven kann, wenn sie das gut vorträgt oder sehr gut vorträgt. Aber das mehr ist da halt auch nicht, muss auch nicht sein. Das hört sich jetzt, glaube ich, viel zu negativ an. So meine ich das gar nicht. Aber bei ihr ist halt immer für mich so ein bisschen die Gefahr da, dass sie einen Tag erwischt, wo sie nicht so gut drauf ist, und dann kann sie meiner Meinung nach selbst auf Rasen auch gegen ganz schön viele verlieren, die einfach mehr Power haben als sie, und sie so ein bisschen überfahren, wenn die eigenen Schläge zu kurz sind und die Aufschlagquote nicht stimmt und so und so und so weiter. Aber grundsätzlich gebe ich dir trotzdem recht. Sie wäre die erste Kandidatin für mich, wenn es gut läuft, am weitesten von den deutschen Spielerinnen zu kommen.
Henrike?
Ja, es ist immer so ein bisschen hopp oder top bei ihr, ne? Das stimmt schon. Und was haben wir denn
Ich finde es
jetzt?
übrigens, sorry, dass ich da
Ja.
nochmal reingrätsche, ich finde es bei ihr total interessant, dass sie auf Rasen so gut ist, wo die Bälle ja flach abspringen und dann gleichzeitig ansonsten am erfolgreichsten in Bogota ist,
Wo die
wo die
hochballern.
Bälle total hoch abspringen. Das wäre mal interessant, mit ihr darüber zu reden, was sie selbst glaubt, woran das liegt. Also ich kann jetzt ein bisschen ketzerisch sagen, sie kann bei unnormalen oder ungewöhnlichen Bedingungen kann sie jeweils ihr bestes Tennis spielen.
Das
Aber
wollte
ich
ich
finde
gerade sagen. Ich
da, ja.
glaube, es ist wirklich so, dass sie mit diesen Unwägbarkeiten gut umgehen kann. Ich glaube, ihre große Stärke ist ja wirklich, dass sie mit der Situation ganz gut arbeiten kann und dass sie ja wirklich jeden Schlag und auch den Slice extrem gut drauf hat. Und vielleicht ist es genau das, dass sie sich an diesen Unwägbarkeiten, die es auf Sand und auf Rasen gibt, vielleicht auch gar nicht so stört. Ich meine, sie spielt jetzt gegen Katie Wollinetz in der ersten Runde. Also das sollte ja machbar sein. Und danach geht es aber direkt gegen Jessica Pegula, theoretisch, die jetzt in Bad Homburg im Finale steht. Da ist dann natürlich direkt die Frage, schafft sie das? Also sie kann das schaffen, definitiv. Da stimme ich dir auch zu, dass wenn dann jemand so auf so einer Siegeswelle durchrauschen kann, dann ist es auf jeden Fall Tatjana Maria, aber ob sie dann diese Welle erwischt, das ist dann halt immer so die Frage bei ihr und das weiß man vorher leider nicht.
Das stimmt, wobei, was ich ganz cool fand, und ein bisschen natürlich, bisschen übertrieben, weil du hast Jessica Pegula angesprochen als Stolperstein, ist, man kann sich in der Wimbledon-App ganz, ganz schnell für jeden einzelnen Spielerin die Route to the Final anzeigen lassen, also nach Auslosung. Und da dachte ich für Tatjana Maria, ach Gott, wenn sie Pegula übersteht, dann wird sie Wimbledon-Siegerin, denn das liest sich Wollinetz, Pegula,
Das
Magdalinette,
stimmt. Danach ist
Muchova,
es.
Andreeva, Goff. Also eigentlich, es gab schon schwerere Auslosungen.
Ja, das stimmt. Danach hat es ganz gut erwischt, aber du weißt ja, wie es ist, ne? Komm da ja mal erstmal hin. Und ich sag mal so, auch eine Goff und eine Andreeva und dazwischen ist noch eine Krejcikova, die vielleicht auch noch mal in Wimbledon dann ihre glänzende Zeit findet und eine Navarro. Also klar, es hätte deutlich, da hätten deutlich größere Stolpersteine drin sein können, so rein von der Dimension her. Und eine Iga Swiatek, die wir jetzt mal so schön runterfallen lassen, die jetzt in Bad Homburg auch mal im Finale steht und so langsam sich vielleicht auch mal mit Rasenmäher anfreundet, wer weiß es schon. Ja, so selbstläufig ist das nicht. Insofern müssen wir mal gucken, wie es dann wird und auch mit den anderen Spielerinnen. Ich weiß nicht, ob wir da noch drauf eingehen wollen. Ella Seidel hat sich das erste Mal für Wimbledon qualifiziert, was auch schon toll ist. Bei Seidel habe ich so das Gefühl, dass es langsam auch so die engen Ergebnisse jetzt auch mehr in ihre Richtung kippen. Das war vorher immer so ein bisschen das, wo ich gedacht habe, dass sie sie gut gespielt hat, aber nicht gewonnen, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Und dann muss man mal schauen.
Ja, ich glaube, sie ist so ein bisschen im Profitennis angekommen.
Ja, jetzt. Ja, das Gefühl hatte ich auch.
Also wie ich auch. Ich spiele auch immer gut und verliere.
Ja, eben nicht, weil hier ist das nicht mehr der Fall. Also,
ja, ich bin auch nicht im Profitennis angekommen.
Ja. Und ich meine, da hat sie mit der ersten Runde gegen Jessica Busas Manero aus Spanien natürlich durchaus eine machbare Auslösung erwischt. Ich habe mal geguckt, Busas Manero hat nur Eastbourne gespielt und ich glaube, da ist sie auch ziemlich früh rausgegangen. Da kann Seidel natürlich mit 3 Runden Qualifying mehr rausholen. Und wenn man dann anguckt, Laura Siegemund gegen Peyton Stearns, also Siegemund hat, glaube ich, von den beiden das grasigere Spiel.
Geiler Ausdruck.
Grasigeres Spiel. Und Stearns hat auch nur in Eastbourne gespielt, ist in Paris in der ersten Runde gegen Eva Lys raus. Insofern muss man mal schauen. Ich habe leider nicht geguckt, wie so ihr Rasen-Pedigree ist, aber auch das ist durchaus machbar. Ja, und dann Eva Lys, die sich mit Rasen noch nicht so angefreundet hat, glaube ich, spielt dann gegen Yue Yuan und die ist in hier in Belgien bei den Libema Open ins Viertelfinale gekommen, allerdings als Lucky Loserin. Also eigentlich wäre sie schon weg gewesen. Sagen wir mal so, für alle vier...
Ist das nicht Holland? Frage ich jetzt kurz.
Ja, ich weiß gar nicht. Ist Libema ja Toten Bosch?
Ja, genau.
Dann ist es Niederlande. Ist
Niederlande, ne?
Ja.
Da muss man schon korrekt sein.
Das stimmt. Wir wollen ja den Belgiern und Niederländern unseren Nachbarn. Nein, s-Hertogenbosch ist Niederlande. Entschuldigung. Ach nee, Elise Mertens hat gewonnen und die ist ja Belgierin.
Die ist Belgierin. So jetzt haben wir es aber. Ja.
Entschuldigung. Ich glaube, bei allen Damen haben wir jetzt nichts dabei, wo man sagt, das ist wirklich ganz unangenehm. Hm. Vielleicht können wir uns darauf einigen.
Haben wir also wirklich ein Kessel Buntes in Wimbledon so am Start bei den Damen? Stellt sich für mich die Frage, du hast es angesprochen, wer ist gut drauf? Wer hat in den vergangenen Jahren dort gewonnen? Wir haben ganz kurz Barbora Krejčíková erst unterschlagen, dann nochmal erwähnt. Ich finde es relativ schwierig, diesmal zu sagen, wer ist denn nun die Favoritin? Iga Świątek spielt gerade gut, hat einen Vorteil, sie wird definitiv Ostapenko aus dem Weg gehen, weil die sitzt in der anderen Hälfte der Auslosung. es wäre jetzt relativ humorlos, einfach zu sagen, naja, aber wenn Arina Sabalenka drauftrischt und der Aufschlag kommt, dann wird sie es gewinnen. Ich tue mich sehr, sehr schwer, würde fast eher sagen, es würde mich nicht wundern, wenn wir wieder eine in Anführungsstrichen Überraschungssiegerin haben, wenn ihr wisst, was ich meine. Schwelli, wie siehst du das?
Ja, habe ich ja auch schon so angedeutet, dass es schwer ist zu tippen und da diese vermeintlichen Überraschungssiegerinnen auch immer wieder rauskommen. Klar, Sabalenka ist ja so der vermeintlich sichere Tipp, aber guckt euch auch die letzten beiden Grand Slams an. Da war sie am Ende dann eben auch nicht siegreich.
Nee, und also eben, da kommt die psychologische Komponente wieder mit ins Spiel.
Genau, ne? Also da ist sie dann vielleicht in Bezug auf Grand Slams in diesem Jahr ein Scheinriese, weil es die Vorergebnisse angeht. Sie hat gegen Vondrousova in Berlin verloren, läuft da jetzt wahrscheinlich wieder auf sie zu.
Ja.
Relativ früh, also Auslosung gar nicht mal so einfach, finde ich, wird interessant. Hängt natürlich bei ihr zu ganz großen Prozentsatz von ihrem eigenen Spiel ab und von ihrer eigenen psychischen Verfassung, aber man hat ja auch gemerkt nach Paris mit ihren Aussagen, für die sie sich dann da entschuldigt hat, so nachdem wie schlecht sie gewesen wäre und so ein bisschen sich ein bisschen komisch geäußert hat, so als hätte Goff nur von ihrem Spiel profitiert, hat sie sich ja dann auch später für entschuldigt und so weiter. Aber das sind ja alles so Anzeichen, dass sie da auch durchaus angefasst war und dass sie das nervt, dass sie da wieder einen Grand-Slam-Titel verpasst hat. Mal gucken.
Ja, was natürlich verständlich ist, dass die Enttäuschung groß ist, wenn du in so einem Finale stehst
Ja,
und es
man
nicht
muss ja
sehen
auch sagen,
kannst.
sie hat ja im Finale auch furchtbar gespielt.
Ja, das stimmt.
Also, war ja so.
Also dann ist es eben genau, dann ist es nicht nur die Enttäuschung über das verlorene Finale, sondern auch noch, was du dann in der Lage bist, an so einem Tag abzurufen. Und wenn das eben deutlich hinter deinen Erwartungen bleibt, dann ist wahrscheinlich die Enttäuschung oder sehr sicher die Enttäuschung noch größer. Henrike, ist es Rybakina, ist es Paolini, Mira Andreeva, Vondrousova, Kokogov? Meine Güte, ey, ich tue mich echt schwer. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und an der Stelle ist es ja so bei unserem Tippspiel, wenn ihr das rechtzeitig hört, hier unserem Podcast und noch mitmachen möchtet, das könnt ihr bis, ja, im Grunde genommen bis Montag, Tippabgabe 12 Uhr, schaut euch mal an. Da ist es natürlich ganz essentiell, dass man das Feld sozusagen von hinten aufrollt, also in dem Fall von der Siegerin her denkt, ja, und dann rückwärts geht. Weil das ziemlich viel im Vorfeld festlegt, auf wen man eigentlich in den ersten Runden tippen sollte und nicht tippen sollte und wen man verbrauchen sollte als Tipp sozusagen, weil man darf ja auf jede Spielerin immer nur einmal tippen im gesamten Verlauf und ich tue mich wahnsinnig schwer zu sagen, wer dieses Ding am Ende gewinnt. Traust du dich jetzt trotzdem, Henrike, und sagst uns, wer Wimbledon gewinnt?
Boah, ich finde es auch wirklich schwierig, weil wenn du auch mal so jetzt nochmal das Draw so durchgehst, ne? Wir haben ja eine Sabalenka gesagt, ne? Aber kurz darunter kommt auch eine Raducanu, die jetzt auf Rasen auch nicht ganz schlecht spielt. Dann hast du da Svitolina drin, ne? Vikic, die Rasen durchaus auch versteht. Über Keys, Madison Keys haben wir überhaupt nicht gesprochen, die paar ihrem Spiel und als Australian Open Siegerin durchaus auch nicht so ganz schlecht auf Rasen sein dürfte. Paolini, letztes Jahr ins Finale gekommen, jetzt durchaus auch ganz gut noch unterwegs.
Und mit einer wenn man es dann so sagen kann, mit einer machbaren Auslosung.
Wobei, sie trifft auf Linda Noskova, die jetzt im Bad Homburg ins Halbfinale gekommen ist. Dann kommt eine Amanda Anisimova, Finale Queens, Viertelfinale Berlin, also auch nicht ganz so scheiße unterwegs. Ostapenko weiß man nie, was man kriegt. Dann, wie gesagt, Osaka kommt dann und dann geht das halt auch weiter. Mira Andreeva, die ja auf Rasen echt gut unterwegs war, aber die momentan so ein bisschen emotional kämpft. Also die ist sehr... Also sie hatte jetzt ein paar Szenen, wo sie einfach die Nerven verloren hat, was normal ist mit 18. Aber da merkst du halt, das ist natürlich auf Rasen, muss man da viel aushalten.
Das dann stimmt allerdings, wenn das nicht gewesen wäre, aber hätte wäre, dann wäre sie so etwas wie meine, man kann nicht sagen Geheimfavoritin, aber dann würde ich sagen, boah, ich traue mich, dieses Jahr schafft sie das dann, denn sie hat dort schon mit großartigen Resultaten
unglaublich
aufgewartet.
Gut gespielt,
aber da wäre so mein Bedenken. Normalerweise würde ich sagen, passt mal auf, ob die das nicht macht.
Ja, ich meine dann, gut, Kostyuk mag Rasen auch nicht, aber Clara Tauson kommt dann, die auch wirklich gut drauf ist gerade. Rybakina hat das Ding schon mal gewonnen.
Naja, und wer natürlich mit breiter Brust, auch wenn es nicht ihr Favorite-Belag ist, aber aufwarten kann, ist Coco Gauff. Vielleicht die Favoritin.
Das stimmt, ihr würde ich das auch zutrauen von 0 auf 100 zu gehen, weil sie hat jetzt nur das Achtelfinale in Berlin gespielt nach ihrem French Open Sieg und es hat dann da 3-6 verloren, so rum sagt man es. Insofern, ich meine, Wimbledon ist in quote-unquote Gauffs schlechtester Grand Slam bis jetzt, dreimal die Runde 4 erreicht, letztes Jahr auch. Aber ihr würde ich halt einfach mental es zuzutrauen, sich da dann im Zweifelsfalle durchzutanken. Hat jetzt natürlich mit Dajana Jastremska eine unangenehme erste Runde erwischt. Nicht, dass sie das nicht packen kann, aber das kann natürlich auch von Vorteil sein, wenn man so den Test dann besteht, ne, dass es dann läuft. Weil wenn man mal Jastremska wegnimmt, was danach kommt, ist... Für eine Gauff, die ihre 7 Sachen beieinander hält, durchaus machbar. Ja, aber ganz ernsthaft.
Also, wer traut sich jetzt? Soll ich vorangehen?
Ja, komm, dann nehmen wir Goff. Ich nehme Goff.
Du sagst nicht? Goff? Gut, ich sag jetzt Mira Andreeva. Ich straf mich Lügen, ich sag Mira Andreeva. Und Schmelli, was sagst du?
Ich sag nur aus der Tradition, aus der Riesentradition der von Roland Garros, wo ich auch auf Paolini gesetzt habe und ich im Nachhinein immer noch denke, dass sie gar nicht so weit davon entfernt war. Sie hätte nur ihre Matchbälle, oder hatte sie einen oder mehrere, weiß ich jetzt gar nicht mehr, nutzen müssen und weiterkommen. Sage ich jetzt nochmal Paolini, wohl wissend, dass die bisherigen Rasenergebnisse in diesem Jahr nicht dafür sprechen, weil sie zwar auch Matches gewonnen hat, aber die Matches, die sie verloren hat, da hat sie relative Klatschen kassiert, ja, gegen Ons Jabeur und Swiatek. Aber also es ist mehr der Wunschvater des Gedanken, weil ich halt begeistert von der Vorstellung wäre, dass eine so positive Spielerin mit einer so guten Ausstrahlung einen Grand Slam holt.
Sehr schön. Dann lassen wir das mal so stehen und werden das ja genau heute in 2 Wochen überprüfen auf seine Werthaltigkeit. Und machen jetzt nach einer nicht kurzen Werbeunterbrechung, denn die gibt es bei uns nicht. Ihr könnt durchhören. Wenden uns direkt den Herren zu. Und ja, wir haben es vorhin schon angeteasert. Meine Güte, also da, wenn denn alles so läuft, wie wir uns das so vorstellen, da steuern wir oder könnten wir auf große Stories, das war so meine Beobachtung, zusteuern. Gepaart auch, und das fand ich wirklich ganz, ganz witzig, gepaart auch mit so ein paar kleineren Stories, die aber in ein ähnliches Muster reinfallen. Man könnte sagen, irgendwie die Überschrift so ein bisschen das große Wiedersehen, ne? in gewissen Begegnungen. Und bevor wir zu den ganz großen Linien kommen, vielleicht ein, zwei Punkte, die mir aufgefallen sind bei den kleineren Wiedersehen. Was ganz lustig ist, wir könnten in Runde 2 auf ein Rematch von Roland Garros treffen zwischen Taylor Fritz und Daniel Altmaier. Ja? Und wir könnten in Runde 3 auf ein Rematch treffen von Roland Garros zwischen Alexander Bublik und Jack Draper. Ja? Und das sind nur 2 solche Geschichten, finde ich, die sich dann in den ganz großen Linien unter den ersten 4, 5, 6, 7, 8 Gesetzten so wiederfinden, wo man sagen kann, boi, joi, joi, das kann richtig knackig werden in Wimbledon, oder? Vielleicht fangen wir an der Stelle mit Schwelli an bei den Herren, nachdem wir uns Henrike da in die Damen eingeführt haben. Und du kannst uns sicherlich deine Gedanken dazu gerne ausführen. Und hab keine Sorge, du kannst auch gleich auf die Favoriten gehen, denn ich glaube, das war auch Teil deiner Bestandsaufnahme vorhin beim Intro.
Ja, also ich finde, also um ganz klar zu sagen, was mir als erstes ins Auge gestochen hat, als erstes habe ich gedacht, als ich auf das Draw von Novak Djokovic geguckt habe, also man kann ihm diesmal wirklich nicht vorwerfen, wie es ja manchmal gemacht wird, dass er ein einfaches Draw mal wieder bekommen hat.
Nein, weiß Gott nicht.
Also ich finde, du hast, glaube ich, gerade den Begriff knackig verwendet. Ich finde, da wird's richtig knackig.
Und zwar von Runde 1 an, oder?
Genau. Ja, vielleicht sogar von Runde 1 an, aber dann spätestens so zweite Runde gegen Dan Evans auf dem Center Court. Fände ich schick.
Da freue ich mich.
Fänd ich wirklich schick. Ja, vielleicht Eubanks oder Michel, beide, die richtig gut aufschlagen können. Also, Demminauer, also vielleicht Mensik, alles tummelt sich da. Bublik sowieso ist auch lustig, dass wir mittlerweile darüber sprechen, mindestens mal auf Rasen, aber letztendlich musst du ja auf Sand mittlerweile auch davon sprechen, dass es schwierig werden könnte, in einer späten Runde beim Slam auf Alexander Bublik zu treffen. Hätte ich mir auch nicht träumen lassen vor einigen Jahren noch. Ich kann jedenfalls eins jetzt schon sagen. Sollte Novak Djokovic in diesem Wimbledon-Turnier die 25 Grand-Slam-Titel voll machen, ja, dann hat das aber sowas von verdient.
Dann hat das nicht nur verdient, sondern ich sag, dann wäre er blöd, wenn er danach nicht sagen würde, jetzt ist gut, ciao, oder?
Also gut, es könnte, ja, ja, klar, absolut. Also es kann natürlich auch auf der anderen Seite noch viel passieren und in den anderen Vierteln, aber wenn man dann noch davon ausgeht, wen er da alles wegmachen müsste, wow. Wow, ja. Das war so mein erstes großes Ding, als ich auf die Herren geguckt habe.
Henrike, ähnlich?
Ja, und ich habe auch bei Alexander Zverev gedacht, dass er, der hätte sich auch durchaus ein anderes Viertel ausgesucht. wenn man ihn mal speziell anguckt, weil er trifft im Zweifelsfall, mal rein spekulativ, dann irgendwann auf Berrettini, Medvedev oder Fritz. Ja, also
alles schlimm für ihn.
Ist alles nicht so, liegt ihm alles nicht so.
Ja, man muss bei... Man muss aber, ich finde, der Unterschied zu Djokovic ist A, dass ich ihm sowieso nicht so viel zutraue.
Hat allein mit Arthur Rinderknecht schon eine
erste Runde. Und ja, finde ich auch, absolut. Und B halt auch, aber das ist irgendwie seine eigene Schuld, dass es mittlerweile halt diverse Spieler gibt, die ihm offensichtlich nicht so gut liegen.
Ja, besonders in diesem Jahr. Also ich meine, ich glaube, letztes Jahr hätte ich mir über Berrettini, Medvedev tatsächlich weniger Gedanken gemacht. Taylor Fritz ist ja wirklich so ein bisschen wie, das ist ja ein bisschen die Ostapenko von Swiatek so ungefähr. Also das läuft gar nicht. Aber dieses Jahr ist das halt alles auch so, ja, das, was ich von ihm gesehen habe, und ich meine, ich verfolge natürlich nicht jedes Match von Zverev, aber wenn ich so Niederlagen von ihm gesehen habe, dann hat er die teilweise auch so richtig doof kassiert.
Ja.
So auf so eine Art und Weise, wo ich so denke, irgendwie habe ich so das Gefühl, er hat so ein bisschen auf der Bremse gestanden. So im Kopf weiß ich nicht, er ist ja eigentlich jemand, der sich da auch richtig reinbeißen kann, der es einem Gegner wirklich schwer macht. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass er sich dieses Jahr auch nicht immer so gewehrt hat, wie ich das gewohnt bin. Aber das mag auch richtig fies sein. Aber das ist halt auch so, dass ich mir gedacht habe, oh, also für ihn ist das jetzt, weil ich meine, es sieht dann auch langsam dünner aus für die deutschen Herren. Wir haben nur drei im Draw, alle in der unteren Hälfte. Altmaier, erste Runde gegen Diallo. Diallo hat Sertogenbosch gewonnen, ist in Mallorca ins Viertelfinale gekommen, in Queens ins Achtelfinale. Also
schwer.
Und Rasen Altmaier ist, und nicht, Rasen ist jetzt nicht so die beste Kombination. Und dann noch Struff, der gegen Misolic spielt. Von mir aus, aber spätestens danach gegen wahrscheinlich Ogier Aliassime.
Es ist nicht einfach für die Deutschen, definitiv. Und wenn ich gesagt habe, selbst wenn Daniel Altmaier gewinnen würde, könnte es zum Rematch gegen Taylor Fritz kommen. Das ist übrigens ein Stolperstein, ob der gute Taylor Fritz, auch wenn er in Wimbledon gut spielt, aber ob er durchläuft. Denn der Mpetzi, also wenn er seine Aufschläge so reintrischt, wie er das sonst so machen wird, dann wird es auf Rasen natürlich zumindest mal kein Cakewalk für Taylor Fritz werden.
Das stimmt. Ja. Allerdings muss man auch sagen, Fritz hat Stuttgart gewonnen und steht jetzt in Mallorca im Finale.
Absolut, also, und ist auch
in Wimbledon. Ist jetzt gerade auf Rasen nicht ganz blöd unterwegs. Ne?
Wisst ihr, was
aber wir schweifen ab.
Was mir brutal gut am Herrn Draw gefällt, nicht gefehlt, sondern gefällt, ist, dass alle die, so im engeren Kreis, die gerne einen Grand-Slam-Titel gewinnen möchten, oder nochmal, oder zum 25. Mal, oder das erste Mal Wimbledon, oder wie auch immer, die haben wirklich Aufgaben vor sich, wo, wenn man sie denn dann besteht, wo man dann den Hut ziehen muss. Und das Draw, so wie es diesmal gefallen ist, finde ich, ist grandios. Ja? Ein Novak Djokovic, so als denn gewinnen will, Schwelli, du hast es angesprochen, eine sehr schwere Auslosung. Und wenn man es rein von der Form her, von der Papierform her sieht, muss er sozusagen die Hürde noch nehmen, Jannik Sinner im Halbfinale zu schlagen. Was ich total cool fände, ja, egal ob er ihn schlägt oder nicht, ja, weil er dann auf der anderen Seite des Draws entweder, ja, wenn dann alles so läuft, gegen Carlos Alcaraz kommt, ja, und man damit ein Rematch hat. Aber er muss auch einmal diese Hürde Sinner nehmen. Umgekehrt, Sinner, wenn er es denn gewinnen will, muss erstmal einen Djokovic beiseite schieben, ja, bevor er im Finale ran darf. Warum finde ich das cool? Weil Alcaraz es schon zweimal bewiesen hat in Wimbledon. Und letzterer im Bunde, wenn wir Alexander Zverev nehmen, bevor du, lieber Alexander, hier um die Krone spielen darfst oder im Halbfinale spielen darfst, musst du erstmal gegen einen deiner Angstgegner auf Rasen gewinnen. Also egal, wie du es drehst, ich finde es ein super ausbalanciertes Draw und insofern auch ein faires Draw, denn wer diese Krone im Tennis, und das ist halt Wimbledon nach wie vor, haben will, der muss diesen Weg gehen. Und ich habe selten, wie gesagt, eine Auslosung gesehen, die die Spieler vor solche Prüfungen stellt, wo man am Ende sagen kann, und wenn du sie bestehst, hey, dann wirklich King 2025, du hast es dir verdient.
Ja, da, ja, absolut. Da spielt auch noch eine zweite Komponente rein, finde ich, nämlich, dass relativ viele Spieler, die schon mal richtig, richtig Top Ten platziert waren, auch nicht gerade nur auf Platz 9 für 3 Wochen und so, so ein bisschen abgefallen sind in der Rangliste. Und es dadurch zu unheimlich vielen interessanten potenziellen Drittrundenbegegnungen kommen wird. Ja. Ne? Weil so Leute wie Rublev und Auger Aliassime und Tsitsipas und von mir aus auch Berrettini und also, die sind zwar alle noch gesetzt, aber halt hinten und ich weiß nicht, ob jeder das so weiß, die werden ja so gestaffelt gesetzt, also ist ja nicht eine Setzung, wo du nur erst in der dritten Runde auf einen anderen gesetzten Spieler treffen kannst, sondern je nachdem, wo du selber unter dem Gesetzten stehst, hast du es auch leichter oder schwerer, weil du als Nummer 1 der Weltrangliste dann nur gegen den hinteren Pool der gesetzten Spieler kommen kannst. Und das ist eben durch diese Verschiebungen in der Weltrangliste, die in letzter Zeit, Medvedev ist auch ein gutes Beispiel dafür, der nur noch, glaube ich, die 9 ist, ne? Ja, genau. Durch diese Verschiebungen in der Weltrangliste, die in den letzten Monaten, finde ich, relativ extrem da waren, kommt da unheimlich viel Interessantes auf uns zu.
Ja, und du hast halt auch so gesprenkelt mit Leuten, die halt Rasen gut können, die vielleicht so grundsätzlich jetzt nicht so top stehen, aber die durchaus bewiesen haben, dass sie mit dem Geläuf ganz gut auskommen. Also ich meine, wenn man das mal von oben sich so ein bisschen anguckt, wenn man jetzt mal von Sinner runtergeht, gut, bei Dimitrov weiß man gar nicht gerade, wie der drauf ist, aber dann kommt so ein Corentin Moutet, der jetzt gerade im Finale in Mallorca steht. Klar ist immer die Frage, kann er das dann rüber retten? Ne, das ist ähnlich wie bei Eala bei den Damen, das zehrt einfach. Dann kommt ein Ofner, der jetzt auch nicht so schlecht auf Rasen unterwegs ist. Dann schleicht sich da noch so ein Gefahr mit ein. Wenn du weitergehst, dann ist da auf einmal ein Opelka, der paar seines Aufschlages ganz gute Chancen hat. Ne? Ein Lorenzo Sonego schleicht sich da auch ungesetzt rum. Dann ist da noch ein Marin Cilic mit drin. Dann geht's weiter runter. Dann kommst du weiter. Ja gut, Deminor, dann ist da noch ein Jakub Menzig mit drin. Der ist zwar gesetzt, wie gesagt, Dan Evans, der sich da ungesetzt rumschleicht. Und dann geht es halt auch weiter, dass dann da so reingesprengelte Leute drin sind. Was hatte ich hier eben noch gesehen? Ich meine, eine ungesetzte erste Runde ist Cameron Norrie gegen Roberto Bautista.
Gut, ja,
die beide schön. Jetzt dann entweder auf Tiafoe oder Moller treffen. Ist jetzt auch nicht so total doof. Dann hat sich dann Adrian Mannarino noch qualifiziert, der mit seinem Ball, wenn das gut läuft, unangenehm ist in Wimbledon, weil der halt unglaublich flach und dieses Beißende in seinem Ball hat. Dann ist dann Sisu Bergs mit drin, der auch ganz gut drauf ist gerade. Ja, du hast halt, oder ein Fonseca, der dann auf dem Kriegsbohr in Runde 2, oder Jensen Brooksby, ich meine, die Griegsbohr und Brooksby sind jetzt beide in den Finals von Eastbourne und Mallorca. Nicht gegeneinander, aber da kommen auch zwei Leute, die gerade im Fluss sind, aufeinander. Du hast halt wirklich durch die Weg durchgesprenkelt diese Dinge, wo du sagst, ja, könnte durchaus auch so laufen und dann wird es unangenehm.
Total, total. Und zwar wirklich, wie du auch gesagt hast, durch die gesamte Auslosung hindurch. Und wenn wir uns bei den Damen vorhin etwas schwerer getan haben, auf der ersten Runde schon irgendwie dicke Kringel zu machen und zu sagen, müsst ihr Montag früh um 12 Uhr, so ihr denn die Zeit habt, einzuschalten, dann ist das bei den Herren doch schon ein klein bisschen anders, Schwelli, oder? Denn wenn du dann dich am Sonntag hinsetzt und deinen ersten Post verfasst für deinen Anlagenrundgang, wo würdest du Stopp machen am Montag?
Ist, ohne jetzt zu wissen, welche Hälfte da am Montag spielen wird oder wie da die Ansetzungen sind, finde ich, da sind halt...
Bei den Herren, die Damen starten oben, die Herren unten, meine ich. Hatte ich doch so geschrieben, oder?
Ja, hat sie so geschrieben.
Okay, ja.
Henrike weiß wieder mehr untere Hälfte, als
wir. Das liegt nur daran, weil ich das mir die Draw-Ceremony reingezogen habe. Da wurde das mal gesagt. Okay. Wenn die Informationen dort korrekt weitergegeben wurden, weil mit Namen korrekt aussprechen hatten sie es nicht so.
Weil du das, ich stelle jetzt eine Nerdfrage, weil du erwähnt hast, dass du die Qualifikation auch verfolgt hast. Gab es irgendwo eine Möglichkeit, die Qualifikation in Gänze zu verfolgen?
Nicht in Gänze, bei den anderen, nein.
Nur einzelne Spiele auf der Webseite, ja?
Genau, von Women. Früher war es so, dass die auf YouTube live gestreamt haben. Ja. Da waren es, glaube ich, immer zwei Kanäle oder drei manchmal. Das ist dann eingedampft worden und inzwischen stellen die nur so noch den Livestream einen. Der ist dann allerdings, das muss man sagen, der ist orchestriert. Also du hast dann einen Kommentar dabei und Zwischeninterviews. Da werden dann die Sieger halt auch je nachdem befragt, wen sie gerade erwischen. Aber das ist dann orchestriert und du kannst es dir nicht aussuchen. Ja.
Ah, okay. Dann bin ich beruhigt, weil ich nämlich verzweifelt mein Amazon Prime durchsucht habe nach irgendwelchen Kanälen, wo auch noch Platz
ist. Was ich natürlich nicht weiß, ob die BBC irgendwie für die Freunde des VPN, ob das da anders war, so tief bin ich nicht eingestiegen. Aber nein, es war nur der Wimbledon-Livestream.
Aber guter Hinweis drauf, also Wimbledon dieses Jahr wieder auf Amazon Prime, richtig?
Ja.
Richtig, ja. Ja, also wenn es dann mit der unteren Hälfte bei den Herren losgehen sollte, wäre tatsächlich schon mal das Match von Alexander Zverev eins, was ich mir auf jeden Fall angucken würde, weil ich gehe da mit euch absolut, ja, ist ja nicht mehr Paris, ne, d'accord, aber ich finde, das ist kann eine anspruchsvolle Aufgabe werden, weil je nachdem, wie Rinderknecht drauf ist, ich glaube auch, dass das so ein bisschen so ein Spieler ist, der auch so selber den Vibe braucht und wenn der richtig Bock hat und der Schläger läuft und so, dann ist das eine unangenehme Aufgabe für Zverev, weil der halt gut aufschlägt und ja, Zverev, also wenn er selbst nicht so dolle retourniert und so weiter, das kann echt schwierig werden. Ich finde das eine sehr interessante erste Runde. Auf keinen Fall was nur zum Warmspielen. Mhm. Und fast traditionell würde ich mir dann auch noch die erste Runde von Herrn Fonseca angucken.
Mhm. Okay.
Weil ich finde, in der ersten Runde eines Grand Slams ist der immer, also was heißt immer, in diesem Jahr, für irgendein Drama und ein tolles Spiel und dass er einen weghaut oder wie auch immer, gut. Offensichtlich hat er ja noch nicht die Stärke, das richtig, richtig weit in den Slam rein zu transportieren dann danach. Hm. Aber in der ersten Runde und dann auch mal so perspektivisch, um zu sehen, wie ist er denn dann auf Rasen, finde ich das sehr interessant, weil ich glaube, dass der einer werden wird. Da sind wir uns einig.
Vor allen Dingen witzig finde ich, ich gucke hier gerade durch und ich stelle fest, Hubert Hurkacz ist überhaupt nicht gesetzt. Der ist mir völlig durchgerutscht. Das wird Tobi nicht so stören. Aber der ist natürlich auf Rasen, den so mittendrin zu haben, auch verdammt unschön,
Oh,
wenn du
da
den
hast
bei
du
dir
recht.
aufs Feld
Wo hängt er
hast.
denn überhaupt? Ich suche ihn
Auf
gerade.
Platz 84, der trifft auf den ersten
Natürlich
Sätzen,
bei Zverev auch drin.
Bei Zverev drin,
Ach
genau.
du Schande.
Der würde auf den ersten Gesetzten, der ist das Gegenstück als Gesetzten zu Cherundolo. Also Hurkacz spielt in der ersten Runde gegen Billy Harris, einen Briten, nie gehört. Cherundolo startet gegen Borges und die würden dann aufeinandertreffen und die laufen auf Khachanov zu. Ja.
Naja, gut. Also.
Aber weil wir hier so drauf gucken und ich sehe den gerade und denke so, hä, Moment. Ja, tatsächlich.
Also fällt er jetzt in die Kategorie von Schwelli so ehemalige Nummer 9 für 3 Wochen? Nee. Oder? Das ist schon echt fies, wenn du den so kriegst. Das ist vollkommen egal, ob der
Ja, gerade auf Rasen, ne?
3 Wochen auf 9 war oder 9 Wochen auf 3 oder hängen noch Nullen dran. Ich weiß es. Nein, der war natürlich länger da oben, ja. Das ist brutal. Also das willst du nicht, oder?
Ja, ich sowieso
Nee.
nicht.
Nee, also da würde ich lieber Tsitsipas nehmen, sage ich mal so. Obwohl der erfolgreiche Spieler ist, aber in Wimbledon auf Rasen möchte ich Hurkacz fast weniger gerne
Aber er hat jetzt, also letzterer Tsitsipas, hat jetzt einen Wimbledon-Sieger als Coach, Goran Ivanišević.
Sind die noch zusammen?
Ah, oder haben die
Ja.
sich
Ist
schon wieder
das,
getrennt?
ja?
Gott, oh
Nein,
Gott.
also so ein bisschen. Goran Ivanisevic hat irgendwo ein Interview gegeben und das war so sinngemäß so, ja, der Stefanos, der ist natürlich nicht der Nole, aber ich arbeite hier halt mit dem, was da ist.
Aber das ist eher, weil das Goran ist. Also ich glaube,
Ja, und
Goran würde das über fast jeden anderen außer.
gut. Aber ich fand das schon eine, sagen wir mal, interessante Aussage über den aktuellen Schützling. Und deswegen habe ich so. Und ich habe zufällig auch irgendwie
Oh, ich sehe
Bildmaterial
das hier
gesehen.
gerade. Herrlich. Goran Ivanisevic, bei Eurosport ist die Headline: Goran Ivanisevic bittet als neuer Trainer von Stefanos Tsitsipas um Geduld. Ich bin nicht Harry Potter.
Ja, sehr geil. Ich hab auch Bildmaterial gesehen, wo Djokovic beim Training war und dann Goran Ivanisevic da auch rumgesprungen ist. Die haben sich dann wahrscheinlich nur begrüßt. Also zwischen denen scheint auch trotz Trennung kein böses Blut zu herrschen, weil das alles, also das waren so All-Smiles-Fotos. Da habe ich kurz gezuckt und gedacht, oh,
Aber
ich
Friede,
sag dir.
Freude, Eierkuchen ist auch, Entschuldigung, dass ich da noch so reingrätsche, aber Friede, Freude, Eierkuchen ist doch gerade das Motto auf dem Wimbledon-Kanal. Also auch die Reunion von Coco Gauff und Aryna Sabalenka wurde da ja mehr als breit getreten.
Ja.
Also ich glaube, das ist auch mehr so positive Vibes only.
Absolut. Aber das ist schon cool. Das ist ja eigentlich so eine Aussage, die kennt man normalerweise nur vom Trainer, keine Ahnung, vom FC Köln oder sowas. Ich muss halt mit dem arbeiten, was da ist.
Der Kader ist falsch
Ja.
zusammengestellt worden.
Ja. Das wurde von anderen entschieden, aber ich muss jetzt halt mit dem arbeiten, was da ist. Also, ich habe da so meine Zweifel, meine leisen, ob das mit diesem Kader, mit dem Team Tsitsipas nochmal so gelingt und insbesondere auf Rasen. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen an der Stelle. Spannend. Ich hatte mir noch als Erstrundenmensch natürlich hier so ein Hugo Humbert gegen Gael Monfils vorgemerkt, nicht nur wegen des Namens oder der Namen, typisch französisches Duell, aber natürlich irgendwie auch aufgrund des Spiels von Hugo Humbert etwas undankbar für Gael Monfils, aber nichtsdestotrotz sicherlich ein Erstrundenmatch, auf das man mal schauen sollte, wie ich finde.
Ich hätte noch so ein Special Interest Ding.
Ja, oh ja,
Den
das
hat
klingt immer gut.
den.
Videothek hinterste Ecke, komm raus.
den hat Henrique gerade auch schon erwähnt, als Gegner von Tiafoe, nämlich Elmar Moller. Den würde ich jeden ans Herz legen, der eine richtig, 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 richtig gute beidhändige Rückhand sehen will.
Okay.
Den habe ich in Paris gesehen und der hat mich da sehr beeindruckt. Da ist unheimlich Wumms drin hinter. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie der ansonsten spielt, wie das Potenzial da ist. Er ist ja auch noch richtig jung. Aber wer halt mal gucken will, wie eine gute beidhändige Rückhand aussieht und nicht Zverev oder Djokovic ansehen will, sondern einen der neueren
Das
Generationen, der
richtig
kann sich
gut
den mal
macht.
anschauen.
Okay,
Ja,
cool.
also
Also
ich glaube auch, dass.
wir können ja viel auf Zverev rumhacken, aber dass er
Genau,
eine
genau.
schlechte Rückhand hat, das können wir
Ja,
nicht behaupten.
zumindest keine schlechte Topspin-Rückhand. Ich würde mir manchmal wünschen, dass er sich den Slice noch ein bisschen mehr und besser angeeignet hätte. Aber die Topspin-Rückhand ist, glaube ich, die
Ja,
beidhändige, ist
aber
über jeden
ganz
Zweifel
ernsthaft
erhaben.
jetzt, also wirklich zu behaupten, er hat eine schlechte Rückhand,
Nein,
allübergreifend.
nein, ach
Das
nein.
fände ich dann schon schwierig.
Nein, 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 auf keinen Fall. Und tatsächlich bin ich auch der Meinung, dass Djokovic ein bisschen allgemein nachgelassen hat. Also ich sehe von ihm diese im offenen Stand oder fast Spagat geschlagenen beidhändigen Rückhände zumindest nicht mehr so oft, wie ich das früher gesehen habe. Das mag körperliche Gründe haben. Aber dass die da Top of the Pops sind, das würde ich nie bestreiten.
Spielt wird der Dropshot, der Stopp, wird der so eine Rolle spielen wie in Paris oder eine andere oder gar nicht? Wie seht ihr das? Ist ja bei den Herren wahnsinnig, finde ich, die letzten Jahre. Natürlich, wie ich finde, in erster Linie getrieben durch Carlos Alcaraz. Der hat den ein bisschen zu so einem Revival als Spielelement verholfen und mehr und mehr Spieler haben ihn ja jetzt auch wieder eingesetzt. Wie seht ihr das für Wimbledon?
Ja, glaube ich schon. Also der ist auch auf Rasen effektiv.
Wollte ich
Und
gerade sagen,
er
also.
hat, es ist ja wirklich so, wie du sagst. Der hat einfach ein anderes Image bekommen durch
Ja.
Carlos Alcaraz. Also ich würde so mal sagen, 30, 40 Jahre lang fast war es so, dass der Dropshot, der Stoppball, nicht mehr als ernstzunehmender
Ja,
Schlag angesehen wurde. Das
total.
war so ein Mansur Bahrami-Ding
Genau,
und war ein Anzeichen dafür, dass man aus dem Ballwechsel raus will oder aber irgendwie das Match nicht mehr so richtig ernst nimmt und
Ja,
etwas für die Galerie
so
machen
hoho, da
will.
greift er
Das,
in die Trickkiste.
ja, als ernsthaftes taktisches Element
Ja.
hatte das keine große Relevanz. Und es war halt nur so, wurde gemacht von so Quartalsirren.
Ja.
Moté, Kyrgios,
Ja.
Bublik damals auch noch. So, und mittlerweile, und da ist, weil tatsächlich wahrscheinlich Carlos Alcaraz der das initiiert hat durch sein Spiel, der es halt oft macht und oft erfolgreich und ganz klar als taktisches Mittel einsetzt und nicht als Lustschlag.
Und
Und
hier muss man ja auch. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt so revivale oder zurückrudere, aber hier muss man natürlich auch einem Alexander Zverev zugutehalten, dass er sich da auch nicht zu fein für ist. Also ob sein Stoppball jetzt die beste Qualität hat, die man haben kann, aber er ist sich zumindest nicht zu schade dafür, den auch durchaus zu benutzen.
Ja, sein Problem ist vielleicht eher, dass er zu oft am falschen Ende des Stoppballs ist, nämlich der hinlaufen
Ja,
muss.
dieses Jahr auf
Und
jeden Fall. Ich finde nicht grundsätzlich, aber dieses Jahr setzt er nicht so klug ein, wie er es schon mal gemacht
nein,
hat.
ich meine, dass seine Gegner den als taktisches Mittel gegen ihn erkannt haben. Also
Das auch, das
ich
auch.
glaube, dass Alexander Zverev einer der Spieler ist, denen das besonders wehtut über seine Platzposition, dass der
Aber
Stoppball dieses Revival
ja, aber
bekommen
auch
hat.
nur dieses Jahr. Ne, auch das ist ja wieder so ein Ding. Also er hat sich ja dieses Jahr tendenziell wieder angefangen, hinten so einzugraben. Ich finde, letztes Jahr war das nicht so extrem.
Ja, er hat übrigens auch letztes Jahr extrem gut in Wimbledon gespielt, finde ich. Sein bestes Wimbledon. Also da, das sagt er ja auch selber, aber das habe ich auch so gesehen. Ich fand auch, bis ihm dann hinten raus, entweder aus Verletzungen oder Konditionsgründen oder wie auch immer, also das Gas gegen Taylor Fritz ausgegangen ist, hat er zwei unglaublich gute Sätze und dominante und nah an der Grundlinie gespielte Sätze gegen Taylor Fritz gespielt. Das ist ja das, was uns, glaube ich, alle so bei ihm verwundert, aufregt, wie auch immer, je nach Temperament. Dass, glaube ich, niemand sagt, er kann das ja gar nicht. Deswegen müssen wir mit, bin ich jetzt wieder bei Goran Ivanisevic, wir müssen damit arbeiten, was da ist. Es ist ja
Ja,
mehr da.
das hatte ich auch beim Podcast von Andy Roddick gehört. Das fand ich auch ganz interessant, weil wir sind natürlich alle immer sehr, sehr kritisch. Und ich möchte das wirklich auch eingeordnet wissen mit Alexander Zverev, dass ich ihm überhaupt nicht irgendwie niedermachen möchte oder so, weil auch das ist natürlich in einer extremen Form schon mal, kommt das auch immer wieder vor, dass man dann das sehr ins Negative geht. Ich glaube, dass die Kritik, die kommt, halt eher halt auch so dieses ist, weil man weiß, dass das könnte und dass man sich das
Genau.
irgendwie für ihn auch so ein bisschen wünscht oder es nicht so ganz versteht. Aber Andy Roddick hat schon was ganz Richtiges gesagt. Er würde Alexander Zverev jetzt niemals überkritisieren, weil er mal abgesehen von dem Manko, dass ihm der Grand Slam, er ist halt wirklich mit Abstand der beste Spieler, der noch keinen Grand Slam gewonnen hat, so in
Ja,
allem zusammen.
er ist
Das ist
wirklich eine
natürlich
ganz eigene Kategorie. Ich
total. Und das.
habe da letztens mal wirklich drüber nachgedacht und auch gesucht, so Spieler, die keinen Grand Slam gewonnen haben. Da gibt es ja einige, die immer in solchen Listen danach auftauchen, bester Spieler und was weiß ich. Aber keiner von denen hat unter der Grand Slam-Ebene oder drumherum, Olympia und so, hat solche Erfolge wie Alexander Zverev. Also Tommy Haas nicht, der ja auch schon mal so, und auch kein Marcelo Rios, der sogar Weltranglistenerster mal war und im Finale von Melbourne auch war, aber erstmal das war das einzige Finale und dann hat er natürlich nicht so viele, damals waren es ja noch keine Tausender, sondern weiß ich gar nicht, Super 9 oder so hießen die da. Also diese andere Turnierkategorie hat er auch nicht so viele gemacht wie Zverev. Also das und Olympia schon gar nicht und so. Also es ist, ich wüsste wirklich nicht, wer da mit Zverev vergleichbar ist. Auch ein Thomas Berdych zum Beispiel, wo ich auch ganz anders sagen würde. Ich würde bei dem sagen oder David Ferrer. Wo ich sagen würde, die haben ihr Potenzial voll ausgeschöpft und die konnten halt keinen Slam gewinnen in ihrer Zeit und haben aber so dann das eine oder andere Tausender gewonnen, aber nicht wie Zverev,
Nicht in der
der jetzt ein bisschen übertrieben gesagt die reihenweise schon gewonnen hat und da auch die Guten geschlagen hat. Der hat ja auch nicht nur Paris Indoor gewonnen, wenn alle schon auf dem Zahnfleisch gehen oder so. Versteht ihr, wie ich das meine?
Nein,
So, ne?
absolut.
Also,
Sehr
ne? Sondern,
prestigeträchtige
ja,
Turniere über
ja.
alle, fast über alle Belege hinweg. Überhaupt keine Frage. Aber wisst ihr was? Ich muss euch jetzt noch was gestehen oder wie auch immer und hier auch der Chronistenpflicht Genüge tun. Ich schwitze hier die ganze Zeit vor mich hin, nicht nur weil das Wetter hervorragend ist, sondern weil ihr mich mit dem guten Hubert Hurkacz so irritiert habt und so doziert habt. Und ich denke die ganze Zeit, sag mal, bist du besoffen? Es ist doch Samstagmorgen. Ich finde ihn nicht und gucke die ganze Zeit auf meine Auslosung und finde ihn nicht. Und
Ist
jetzt
das
muss ich
Haus?
euch sagen, er hat vor einer Stunde zurückgezogen. Ich habe also einen
Oh
ganz aktuellen Draw vor mir. Da seht ihr, wie gut
no.
vorbereitet
Okay.
ich bin.
Wer ist denn
Ja,
für ihn nachgerückt und
der
hätte
gute
direkt mal
Dusan
umgeschlagen?
Lajovic ist als Lucky Loser nachgerückt und Hubert Hurkacz tritt nicht an in Wimbledon, da er sich Anfang des Monats irgendwie, ich glaube, bei einem Rasenturnier irgendwie im unteren Rückenbereich verletzt hat und das reicht nicht. Insofern Insofern ist dieses Dark Horse und Stolperstein für wen auch immer
Ja,
dort
da
in
ist der
dieser Hälfte.
Wimbledon-Titel für Zverev ja
Ja,
quasi
genau.
gesetzt. Also
Jetzt kann ihn niemand mehr in dieser Hälfte stoppen.
richtig, eine fiese Sache ist für Alexander Zverev beiseite geräumt worden. Ich bin da vollkommen bei euch und man muss die Erfolge von Alexander Zverev und seine Leistungen vollkommen würdigen. Ich bin trotzdem der Spielverderber und sage, er wird Wimbledon nicht gewinnen. Dafür sehe ich
an. Wie kann man sich denn so weit aus dem Fenster lehnen? Ja,
das ist ja wirklich eine bold Prediction.
Und allerdings muss man eins sagen, für Zverev gilt dann, sollte er es doch packen, dasselbe wie für Djokovic.
Dann soll er dann aufhören.
Das nicht, aber dann hat er sich auch, dann kannst du aber auch nicht sagen, dass er irgendwie dazu gefallen ist.
Nein, absolut, da bin ich bei dir und bleibe ich bei meiner Storyline, die mir wirklich sehr gut, also nicht meine Line, sondern die Auslosung so toll gefällt, dass sich jeder von denen prüfen lassen muss, bis auf Fragezeichen, den Titelverteidiger. Der es gibt keine leichten Auslosungen, aber wie gesagt, in diesem Build-up zu einem möglichen, ich nehme es jetzt mal vorweg, Finalgegner Carlos Alcaraz oder eben dann jemand anders, muss man sich das verdienen. Denn Carlos selber hat ein schönes erstes Los, Fabio Fognini in der ersten Runde, sicherlich was zum Hingucken. Ich glaube, mich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, wenn man sagt, das ist trotzdem in Anbetracht der Leistungskurven, die sich dann doch irgendwann vor geraumer Zeit geschnitten haben, dürfte das für ihn eigentlich kein größeres Problem sein. Und deswegen bresche ich jetzt mal vor und sage, also ich könnte mir vorstellen, dass Carlos Alcaraz das Ding schon wieder zieht, was natürlich eine irre Leistung wäre, back-to-back erneut Paris und Wimbledon zu gewinnen. Und gleichzeitig, denke ich, ist alles drin. Es kann sein, dass Djokovic nochmal zum großen letzten Lauf auftrumpft. Es kann sein, dass wir das volle Potenzial von Jannik Sinner auf Rasen dieses Jahr dann erleben werden und mit seiner Brachialgewalt anschlägen, dass vielleicht auf Rasen dann doch noch mehr zur Geltung kommt als in der Vergangenheit. Aber ich lege mich mal fest und sage, Carlos Alcaraz gewinnt Wimbledon. Wie seht ihr das und auf wen tippt ihr? Henrike?
Da gehe ich mit. Ich mache jetzt einfach und sage, der seltenen Fall, ich weiß nicht, wie häufig es vorkommt, dass beide French Open-Sieger auch Wimbledon-Sieger werden. Oha. Bei den Damen bin ich auf Goff gegangen, bei den Herren auf Alcaraz. Mache ich das mal.
Cool.
Ja, sehr langweilig. Ich sehe das, was den Herrenbereich angeht, genauso. Also mein erster Tipp wäre da tatsächlich auch Carlos Alcaraz. Ja. Ich sehe ihn und Sinner auf jedem Belag eigentlich relativ auf Augenhöhe. Ja. Das letzte Grand Slam Finale ist ja auch der große Beweis dafür. Nur hat Alcaraz das halt am Ende gewonnen, ne? Und Sinner stand kurz davor. Und also den psychologischen Vorteil dürfte ja irgendwie Carlos Alcaraz jetzt erstmal da haben.
Absolut.
Würde ich sagen.
Sehe ich ähnlich. Und ich meine, wenn ihm das gelingen würde, auch da 2 Wochen und ein Tag, dauert es noch, bis wir das wissen, dann wäre er dreimal nacheinander.
Also ich sehe auf jeden Fall. Ich sehe auf jeden Fall Alcaraz eher irgendwie früher straucheln an so einem Off-Day gegen irgendwen, als im Finale gegen Sinner, ehrlich gesagt, im Moment.
Das ist, ja, das, was heißt, das ist gut, aber das wäre natürlich, ja. Ja klar, wenn er ein Off-Day, wenn er mal komplett neben sich steht, dann kann man gegen Ože Aliassime auf Rasen verlieren. Klar, das kann passieren. Holger Rune ist, glaube ich, nicht stabil genug, das nicht. André Rublev
auch nicht, oder?
Rublev ist auch nicht, alles andere als stabil. Und Francis Tiafoe hat nicht zwangsläufig das Spiel auf Rasen. Den würde ich jetzt eher dann wieder bei den US Open genau verfolgen wollen. Aber ja, da bin ich bei dir. Vielleicht Stolperstein, ja, weniger jetzt in Runde 1 oder 2, aber so ein Drittrunden-Match gegen Ože Aliassime an einem schlechten Tag könnte ihm passieren. Ich bin bei dir. Finale hätte er den klaren psychologischen Vorteil, das Ding schon zweimal in Folge, by the way, gewonnen zu haben. Und das letzte Aufeinandertreffen, wenn es denn gegen Sinner wäre, hätte er den Vorteil. Gegen Djokovic auch die letzten beiden Finals in Wimbledon gewonnen. Also ja, starker Favorit mal. Aber ich glaube, Und hoffe es natürlich auch, dass wir ein richtig tolles Herrenturnier bekommen werden. Bei den Damen natürlich auch, ja. Aber bei den Herren scheinen im Moment so die Storylines ziemlich brachial zu sein, was uns da so erwartet. Gibt es sonst noch Anmerkungen, ihr Halbgötter in Weiß? Nö?
Nö.
Nö? Ja, dann würde ich sagen, schauen wir, was da passiert. Auf Amazon Prime haben wir schon gesagt, nein, wir kriegen kein Geld dafür. Wir sagen euch nur immer, wie ihr Wimbledon gucken könnt. Ansonsten baut euch einen VPN-Channel und guckt es über die BBC. Wie das geht, müsst ihr selber rausfinden. Macht mit bei unserem Tippspiel, wenn ihr denn Lust habt. Das macht irre Spaß und macht so ein Turnier noch mal spannender und interessanter. Also schaut mal vorbei bei uns auf Instagram und Twitter X, da kann man mitmachen. Und vor allen Dingen begleitet Schwelli bei den Sandplatzgöttern, egal ob bei Facebook, Instagram, ja, das sind so die Haupt... Bist du eigentlich inzwischen noch woanders, außer auf Instagram und Facebook, Schwelli?
Ja, ich bin auch noch auf, wie heißt denn der, das Expondo, nein, das Expondo von Instagram.
Threads,
genau, Threads. Da bin ich auch noch.
Du auch.
Okay. Auf X bin ich nur noch Passivleser, weil mir das da.
Ja, es wird deutlich weniger,
so
merke ich auch.
Mehr.
Also an Interaktion wird es deutlich weniger. Es dient nach wie vor, wie ich finde, also für uns Tennisleute noch als hervorragendes Informationsmedium, wenn man den ganzen anderen Scheiß ausblendet. Aber es ist nach wie vor die Quelle Nummer eins. Also hier Hurkacz rausgezogen und sowas erfährst du darüber halt am schnellsten. Solange das so ist, tummeln wir uns da auch noch und eben auch aktiv durch unser Tennis-Tippspiel. Aber klar, man muss die anderen Dinge ausblenden, beziehungsweise der Algorithmus tut es ganz gut, wenn man einfach nur Tennis-Dingen folgt, dann kann man das machen. Ihr folgt bitte den Sandplatzgöttern auf der Plattform eurer Wahl und habt da mit Schwelli zusammen viel Spaß, da seid ihr immer gut informiert und abgeholt für jeden einzelnen Tag. Und natürlich auch eingeladen zu diskutieren. Ärgert mir den guten Schwelli nicht zu sehr dabei, sonst musst du auch mal auf Blockieren drücken, wenn es zu heftig wird.
Nein, ich entziehe dann das Top-Fan-Abzeichen.
Ah, okay, cool.
Nein, das ist ein Insider. Das ist mir am Finaltag von Roland Garros vorgeworfen worden. Ich hätte jemanden wegen eines kritischen Kommentars das Top-Fan-Abzeichen entzogen. Mir war bisher gar nicht bekannt, wie man das machen kann, aber ich habe für Wimbledon angekündigt, dass ich mich da in die Thematik einarbeiten werde und das dann rigoros tun werde.
Ja.
Denn nur die klitzekleinste Kritik kommt.
Ganz so harte Maßnahmen, Henrike, müssen wir nicht durchführen. Wir können höchstens Leuten das Recht zu tippen entziehen, indem sie einfach falsch getippt haben oder indem sie zweimal auf den oder indem sie meinen, sie könnten einfach zweimal auf den gleichen Spieler tippen. Das funktioniert nicht. Oder indem sie zu faul sind, sich die richtige Seite der Auslosung anzugucken. Denn bei uns geht das ja immer schön im Wechsel. Keine Sorge, wir navigieren euch dadurch. Bleibt mir euch beiden zu danken. Lieben Dank, Schwelli, wieder, dass du bei uns warst, zu Gast.
Gerne, das hat wieder Spaß gemacht.
Danke dir, Henrike, für deine exzellente Vorbereitung. Das war nicht zu überhören und ich hoffe, ihr draußen habt genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt, wie ich das gehabt habe. Also lieben Dank, Henrike.
Ja, immer gern. Auch ich bin hin und wieder mal vorbereitet.
Na, und euch draußen lieben Dank fürs Zuhören und ganz lieben Dank sozusagen mal im Vorfeld, wenn ihr uns einen Kommentar oder eine Bewertung da lasst oder uns einfach mal, keine Ahnung, dieses Wochenende, wenn ihr bei euren Tennisspielen irgendwie zuschaut und danach mit der gegnerischen Mannschaft zusammensitzt, einfach mal darauf hinweist, dass es uns gibt, dass es sich ab und zu auch lohnt, mal uns zuzuhören. Und dass es auch großen Spaß macht, viermal im Jahr bei unserem Tippspiel mitzumachen. Also wenn ihr da Lust und Laune habt, uns zu empfehlen, dann tut es gern. Und ansonsten natürlich könnt ihr uns auch immer schreiben an kontakt@tennisproleten.de oder eben auf den besprochenen sozialen Plattformen. Bis dahin, macht es gut. Jetzt viel Spaß bei Wimbledon und ja, bis kommende Woche. Ciao. We'll be right back.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben. Und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August. Und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität. Und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz. Und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten. Und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei. Der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.